Es gibt einen Ort, wo Gott ganz besonders erfahrbar ist. Einen Ort, wo Gott ganz besonders nahe ist. In alter Zeit sind die Menschen von weit her gekommen, nach Jerusalem zum Tempel gekommen, um Gott zu erleben, um Gott zu erfahren und sind losgezogen. Wir lesen in der Apostelgeschichte von dem Finanzminister aus Äthiopien, der losgegangen ist und bis dahin, dass er in Jerusalem ankam. Jesus hat gesagt, es wird einen Ort geben, nicht mehr der Tempel in Jerusalem, wo Menschen hinkommen können, um ihn zu erfahren, um ihn zu erleben. Und er hat gesagt, ich werde einen neuen Tempel bauen. Ich werde den alten abreißen und in 3 Tagen diesen neuen Tempel aufbauen. Jesus ist gestorben für unsere Schuld, für unsere Sünde, hat die Mauer des Todes durchbrochen und hat einen neuen Tempel aufgebaut. Er ist auferstanden von den Toten. Und als Auferstandener baut er seinen Leib. Er ist das Haupt und wir die lebendigen Steine. Ein Ort, wo Gott erfahrbar ist, die Gemeinde Jesu Christi. Wenn du sehen willst, wie Gottes auferstandener Leib ausschaut, dann schau dir die Gemeinde Jesu Christi an. Schau dich heute Morgen um. Da sind so viele Menschen, die erfahren haben, dass Gott lebt. Da sind so viele Menschen, die wissen, hey, in mir hat der lebendige Gott Wohnung genommen. Und Gott hat nicht einfach gesagt, da ist eine Ansammlung von Jüngern, die meinem Sohn Jesus nachfolgen. Und das ist jetzt Gemeinde, sondern es ist ganz interessant, dass die Gemeinde dort als Gemeinde bezeichnet wurde, wo in der Ansammlung an Jüngern Älteste eingesetzt wurden. Und darum soll es heute gehen. Wenn wir über den Ort reden, wo Jesus präsent sein will, dann müssen wir auch darüber reden, was Gott sich mit Älteste gedacht hat. Und für uns hat das natürlich einen ganz konkreten Anlass, weil wir uns umschauen wollen in unserer Gemeinde nach Menschen, nach weiteren Menschen, die Gott als Älteste gesetzt hat. Emé wird ja berufsbedingt umziehen, noch bis Februar Ältester sein und danach leider nicht mehr zur Verfügung stehen. Frank und Olaf stehen weiterhin als Älteste zur Verfügung. Ich stehe weiterhin als Pastor, Mitältester zur Verfügung. Und wir sehen uns von Gott geführt, dass Gott weitere Älteste hat. Nicht nur jemand Neues, der die Lücke, die Emé hinterlässt, ausfüllt, sondern Gott hat ganz eigene Berufungen ausgesprochen in unserer Mitte. Und das muss nicht nur einer sein, können 2 sein, wer weiß. Wir wollen uns auf die Suche begeben. Und dazu müssen wir erstmal schauen, was steht in der Bibel über Älteste. Und das wollen wir heute machen, gucken. Älteste in einer Gemeinde, in der Gemeinde. Ich habe ein ganzes Sammelsurium an Themen. Ich werde über die meisten drüber fliegen. Mit diesem Themenkatalog kann man eine ganze Woche füllen, eine ganze Seminarwoche. Das machen wir heute nicht. Ich will gleich mal einsteigen. Wir leben im Neuen Testament, in der Zeit des Neuen Testamentes. Wir leben nicht mehr im Alten Bund, im Alten Testament. Wir leben in der Zeit des Neuen Bundes. Seit Pfingsten, seit Jesus gilt, Gott salbt nicht mehr Einzelne mit seinem Heiligen Geist. Gott beruft nicht mehr Einzelne besonders heraus, sondern Gott beruft jeden Gläubigen in das Priestertum aller Gläubigen. Da gibt es nicht einzelne herausgehobene Priester. Da haben wir ein bisschen anderes Verständnis als die katholische Kirche. Die katholische Kirche salbt einzelne herausgehobene Priester, nur die dürfen Abendmahl austeilen. Wir sehen das anders. Wir sehen in der Bibel, wie Gott seinen Heiligen Geist über jeden ausgießt. 120 Leute waren am Pfingsttag oben in der Dachkammer versammelt. Und auf wie viel ist der Heilige Geist ausgegossen worden? Nicht nur auf die 12, sondern auf alle 120. Und so lehrt es die Bibel. Wir haben das Priestertum aller Gläubigen. Und dennoch lesen wir auch von Ältesten. Von besonderen Berufungen, die Gott ausspricht, aber nicht herausgerufen aus den Gläubigen insgesamt und über den Gläubigen stehen, sondern zum Dienst an den Gläubigen. Wenn wir schauen, wir lesen zum ersten Mal in der Apostelgeschichte 11, Vers 30 über Älteste, da werden sie zum ersten Mal erwähnt und als ganz gegeben vorausgesetzt. Da wird nicht erzählt, wie die ersten Christen auf die Idee kamen, Gläubige Älteste zu berufen, sondern die werden einfach vorausgesetzt. Wir sehen in Apostelgeschichte 6 den Ursprung des Diakonenamtes, wer oder was ein Diakon ist, aber nicht den Ursprung des Ältestenamtes. Das Ältestenamt wird von den Christen übernommen aus dem Alten Bund, aus der Zeit des Alten Testamentes, obwohl die Ältesten zur Zeit Jesu zu den Gegnern Jesus gezählt haben. Wenn sich jemand gegen Jesus gestellt hat, waren das die Pharisäer, waren das die Schriftgelehrten und es waren die Ältesten der damaligen Zeit, die Priester auch. Und obwohl zu den Gegnern Jesu die Ältesten aus dem Alten Bund zählten, war es für die ersten Christen kein Thema. Wir brauchen Älteste. Das Amt allein macht nicht die Qualität, sondern wir bleiben bei der biblischen Grundlage. Im Neuen Testament werden die Ältesten in 6 Büchern erwähnt, direkt erwähnt, in der Apostelgeschichte, im 1. und 2. Timotheusbrief. Er ist eine Gemeinde, er ist gerade in der Gemeinde in Ephesus, im Titusbrief, der Titus ist in der Gemeinde in Kreta, im 1. Petrusbrief und im Jakobusbrief. Dort werden Älteste direkt erwähnt. Und wir lesen in der Apostelgeschichte 14,23 zum Beispiel, dass überall, wo sie hinkamen und Jünger, also Menschen zum Glauben kamen und sich Jünger sammelten, dass überall dort Älteste eingesetzt wurden. Oder Titus 1, Vers 5 steht auch, sie setzten überall Älteste ein. Also eine ganz grundlegende Sache. Aber was heißt das eigentlich, Ältester? In der Bibel finden wir scheinbar viele Begriffe von Ämtern. Da gibt es Älteste, Aufseher, Bischof, Episkopale, alles Mögliche. Älteste, Aufseher, Bischof, Episkopale. Wenn wir uns das schrittweise mal anschauen, da gibt es zum Beispiel Aufseher und Bischof. Gott setzt Aufseher und Bischöfe. Gut, daraus ist dann kirchengeschichtlich das Amt des Bischofs entstanden und so weiter. Aber was ist eigentlich der Unterschied zwischen Aufseher und Bischof? Da wurden großartige Systeme angelegt. Ich will jetzt auf keines dieser Systeme eingehen, weil ich der Überzeugung bin, da gibt es nur einen einzigen Unterschied zwischen Aufsehern und Bischöfen. Nämlich gar keinen. Stimmt nicht ganz. Der einzige Unterschied zwischen Aufseher und Bischof ist, dass aus dem Griechischen heraus die Elberfelder anders übersetzt als die Luther. Und daher gibt es Bischöfe und Aufseher. Also je nachdem, wie man das ein und dasselbe griechische Wort übersetzt, nämlich das Wort Episkopos, entsteht das Wort Aufseher oder das Wort Bischof. Okay, wir haben ein Wort, Episkopos. Episkopos heißt vom Sinn her derjenige, der den Überblick hat. Also Gott setzt Leute ein, die den Überblick haben sollen. Und ein zweiter Begriff gibt es im griechischen Neuen Testament, der für Älteste gerne eingesetzt wird, also der für Älteste übersetzt wird, und zwar den Begriff Presbyteros. Gibt es hier einen Unterschied zu Episkopos? Presbyteros, Presbyter, der Älteste, Episkopos, derjenige, der die Übersicht hat. Gibt es da einen Unterschied? Sie sind ja zumindest jetzt mal zwei griechische Wörter. Und wenn man schaut, Apostelgeschichte 20, Vers 28, dieser Vers ist so wichtig, den muss ich vorlesen, weil auf den werden wir öfters zurückkommen. Das ist einer der Kernverse, wenn wir uns mit Älteste beschäftigen. Apostelgeschichte 20, Vers 28. Da steht, Paulus sagt zu den Ältesten, gebt auf, Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, die Gemeinde Gottes, zu deren Leitern euch der Heilige Geist eingesetzt hat. Sorgt für sie als gute Hirten. Gott hat sie ja durch sein eigenes Blut, durch das Blut seines eigenen Sohnes erworben. Im Griechischen kommen da beide Begriffe austauschbar nebeneinander vor. Episkopos und Presbyteros. Ihr seid als Aufseher gesetzt, ihr Älteste. Also, das ist ein und das Gleiche, Apostelgeschichte 20, 28, es gibt keinen Unterschied. Das eine drückt aus, ihr, die ihr die Übersicht, Überblick habt, ihr als die Ältesten, als sozialer oder organisatorischer Begriff. Also, wir sehen, dieses Vielfalt der Wörter im Neuen Testament lässt sich eigentlich alles auf einen Leitungsbegriff zurückführen, und das sind die Ältesten. Jetzt gibt es immer noch manchmal Verwirrung. Ja, es gibt ja neben den Ältesten noch die Diakone. Was sind Diakone? Bei uns in der Satzung stehen sie drin. In der Gemeindepraxis, im Alltag sprechen wir nicht von Diakonen. Ein Ältester und ein Diakon. Da gibt es die These, ja, die Ältesten, das sind hochgeistliche Männer und Frauen, und die Diakone, die sind ein bisschen weniger geistlich. So nach dem Motto, naja, wir sind uns noch nicht so sicher, ob der Ältester sein soll. Also soll er erstmal Diakon sein, und nach ein, zwei Jahren können wir mal schauen, ob er Ältester werden kann. Das ist die eine These. Es gibt noch eine These, Diakone haben praktische Dienste. Das ist das, was ich lange Zeit gedacht habe. Diakone sind die Leute, die Essen austeilen und die praktische Arbeit machen, während die Ältesten sich um die Wortverkündigung und solche Sachen kümmern. Was ist nun wirklich der Unterschied zwischen beiden? Wenn wir Apostelgeschichte 6 anschauen, stellen wir fest, der Diakon ist ein Spezialist. Der ist berufen für eine ganz spezielle Aufgabe. Zum Beispiel wurden die Diakone berufen, weil es da ein Problem mit der Essensversorgung gab. Also braucht es da leitende Männer, die das regeln, das klären. Ich würde das gerne mit euch gerne vertiefen. Fehlt uns heute die Zeit dazu. Wie gesagt, wir könnten daraus eine Woche machen. Aber wir sehen in der Bibel, der Diakon ist ein Spezialist. Von daher wäre es in unserer heutigen Zeit eigentlich angebracht, nicht vom Jugendpastor zu reden, sondern vom Jugenddiakon eigentlich, weil er ist ein Spezialist. Er ist spezialisiert auf den Bereich der jungen Generation. Und im Unterschied dazu, der Älteste ist ein Generalist. Wieder unsere Bibelstelle, Apostelgeschichte 20, Vers 28. Der Älteste ist gesetzt, um die ganze Gemeinde im Blick zu haben. Nicht nur den Bereich Jugend, nicht nur den Bereich der Essensausgabe. Er ist gesetzt, den ganzen Bereich, die ganze Gemeinde im Blick zu haben. Dementsprechend ist auch eine der entscheidenden Kriterien, wer kann ein Ältester sein? Ein Ältester ist jemand, dessen Herz für die ganze Gemeinde schlägt. Sonst hat er vielleicht eher die Berufung zum Diakon. Jetzt habe ich schon ein paar Mal, ich gehe mit euch recht zügig durch, angedeutet, Männer und Frauen. Das Thema kann man auch ewig weit vertiefen. Ich mache es heute ganz knapp. Frauen in der Leitung, da gibt es viel Diskussionen drüber. Ich möchte eigentlich nur das dazu sagen. Beachtet Pfingsten. Gott gießt seinen Geist aus auf Männer und Frauen. Arten von Ältesten in der Bibel. Als ich die Überschrift geschrieben habe, habe ich so plötzlich Vögel vor meinem inneren Auge gehabt. Da gibt es verschiedene Arten von Vögeln. Arten von Ältesten in der Bibel. Wenn wir in die Bibel schauen, stellen wir fest, dass es Leute gibt, die als Älteste bezeichnet werden, die aber ganz unterschiedliche Wirkungsradien haben. Ein Vogel, unterschiedliche Flugweiten. Da ist nicht ein Vogel besser als der andere. Da ist nicht ein Ältester über dem anderen gesetzt. Sondern es geht darum, dass man unterschiedliche Wirkungsradien hat. In welchem Umfeld wirke ich? Und also in der Bibel stellen wir fest, ist Ältester ein Sammelbegriff für Leiter, diejenigen, die die Übersicht haben. Und es gibt unterschiedliche Wirkungsradien. Ich habe mal so eine kleine Grafik gemacht. Da gibt es im Innersten, da gibt es im Innersten zum Beispiel einen Kleingruppenleiter. Wir reden im Normalfall nicht von einem Ältesten da. Aber wenn man das genau nimmt, könnte man sagen, es gibt ja auch so Hausgemeinden. Und da treffen sich Leute in einer kleinen Gruppe, und denn sein Wirkungskreis ist auf diese Leute fokussiert. Dann gibt es ehrenamtliche Älteste, die das meiste ausmachen. Normalerweise ist jemand, der Ältester ist, immer ehrenamtlich unterwegs. Wir hätten gar nicht die Kapazitäten, all unsere Ältesten zu bezahlen. Und dann gibt es hauptamtliche Älteste, die haben normalerweise einen größeren Wirkungsradius. Nicht, weil die besser wären. Oh, unser Pastor hat einen größeren, als hauptamtlicher Ältester, einen größeren Wirkungsradius, weil er so toll und so super und so gut ist. Nein, das liegt einfach daran, weil ihr mich finanziell freisetzt. Und ich die Zeit investieren kann in Wirkung, ins Reich Gottes. Und deswegen habe ich einen entsprechenden Wirkungsradius, der bis über unsere Gemeinde hinausgeht, in den Distrikt rein, vielleicht sogar in die Region rein. Also es sind unterschiedliche Wirkungsradien. Ich wiederhole das, nicht, dass mir da jemand die Worte im Mund rumdreht. Unterschiedliche Wirkungsradien haben nichts zu tun mit der Qualität der Berufung. Sie sind alle Ältester, da ist nicht einer besser als der andere. Und dann gibt es überregionale Älteste. Für uns heutzutage, damals würden sie sagen, Paulus wird an einer Stelle als Ältester bezeichnet. Der war definitiv überregional unterwegs. Heutzutage könnte man Roman Sievert oder für unsere BFP-Region Johannes Justus nennen. Ja, also es gibt Älteste in der Bibel, die haben unterschiedlichen Wirkungsradius. Es geht nicht um Hierarchie. Das wurde in der Kirchengeschichte falsch verstanden. Da hat man einen Bischof über einen Gemeindepastor gesetzt und den Gemeindepastor über den anderen Ältesten, obwohl die alle als Älteste bezeichnet werden. Also nicht Hierarchie, sondern unterschiedliche Wirkungsradien. Die Gemeinde wird, sehen wir, geleitet von einem Ältesten-Team, von einer Ältestenschaft. Älteste treten in der Bibel immer im Plural auf. Müsst ihr mal aufpassen, da wo ihr Ältesten von Ältestenschaft lest, das ist immer Plural. Und selbst herausragende Leiter wie ein Paulus sind eingebettet in ein Team. Biblisches Leiterschaftsmodell. Jetzt kommen wir zum ganz heißen Thema. Der Wunsch ist eigentlich gerne da, zu sagen, da ist ein Drehknopf. Da drehen wir dran und dann wissen wir, wie es funktioniert. Also, wie funktioniert biblische Leiterschaft? Leider entspricht der Wunsch nicht ganz der Realität. Das hier kennen unsere Techniker ganz gut. Mischpult. Das ist meine Grafik, ja, die habe ich gut gemacht. Also, ein Mischpult, und da gibt es verschiedene Regler. Ich habe gerade schon genannt, es gibt vielleicht einen überregionalen Leiter. Dann gibt es den hauptamtlichen Gemeindeleiter. Es gibt die plurale Ältestenschaft. Es gibt ja sogar eine mündige Gemeinde. Wenn man mal darauf achtet, an wen sind denn die Briefe gerichtet? Paulus schreibt nicht, ihr lieben Ältesten von Korinth, sondern liebe Gemeinde, ihr Heiligen von Korinth. Also da gibt es verschiedene Regeln und Regler, die man am Mischpult verschieden hochschieben kann. Und nur wenn die am Mischpult entsprechend geschoben sind, gibt es dann auch einen richtigen Klang, einen richtigen Sound. Und je nach Raum, in dem die Anlage aufgebaut ist, muss man ein bisschen anders mischen. In etwa so richtig, ja? Gut, ich muss mich rückversichern, ich bin kein Tontechniker. und je nachdem, wo Gott die Gemeinde hingestellt hat, in welche Situation, mit welchen Menschen die Gemeinde konfrontiert ist, müssen die Regler anders eingestellt sein. Das heißt, in manchen muss der überregionale Leiter etwas stärker eingreifen. Manche Gemeinden sind so aufgestellt, die haben einen sehr starken Pastor in ihrer Mitte, der die Richtung angibt. Bei anderen ist die plurale Ältestenschaft sehr hoch geregelt. Und in wieder anderen Gemeinden ist die mündige Gemeinde so stark, dass die Ältestenschaft ganz in den Hintergrund tritt. Da ist nicht ein Regler besser als der andere. Aber sie müssen gut ausbalanciert sein. Je nachdem, was gebraucht wird. Und dann, je nachdem, wie man das ausbalanciert, kommen dann verschiedene Leiterschaftsmodelle dabei raus. Da gibt es zum Beispiel das Modell des Mose, den zentral Anweisenden. Da gibt es einen Leiter, der sagt, hallo, hier bin ich und alles in diese Richtung. Ist nicht schlecht. Ist auf bestimmte Situationen zugeschnitten, auf bestimmte Gemeinden zugeschnitten. Genauso ist das kollegial anweisende Modell. Da gibt es eine plurale Ältestenschaft, die zusammen eine Richtung findet und sich dann vor die Gemeinde stellt und sagt, Leute, wir und der Heilige Geist, wir haben beschlossen, da lang. Das ist so Apostelkonzil, so die Richtung. Dann gibt es das einbeziehende Leiterschaftsmodell, wo bei Paulus immer mit diesem Wir durchleuchtet. Wir haben beschlossen. Wir haben es nicht euch einfach vorgesetzt, sondern wir haben euch um eure Meinung gefragt und dann haben wir das wahrgenommen und dann als Ältestenschaft einen Beschluss gefasst. Ist mir sehr sympathisch, dieses Modell. Also die Entscheidung fasst die Ältestenschaft, aber im Dialog mit der Gemeinde. Und es gibt das moderierte Modell. Zum Beispiel zu sehen beim Wahl der Diakone. Guckt unter euch nach passenden Menschen und wir beten dann noch über sie. Dann, dass die Leitung nur noch moderiert. Je nachdem, wie die Regler eingestellt sind, kommt ein anderes Leiterschaftsmodell dabei raus. Aber überall ist gleich, dass Älteste nötig sind. Dass Gott Älteste vorgesehen hat. Wenn wir uns jetzt das alles mal auf der Zunge zergehen lassen, müssen wir uns fragen, was tut eigentlich ein Ältester? Unabhängig von den ganzen Modellen. Was ist eigentlich der Job des Ältesten? Sein Job ist ja nicht, das älteste Lebensalter zu haben. Dann, es gab tatsächlich mal einen Vorfall, das war so in der Nachkriegszeit, da hat der Bruder Olonska, der hat den BFP, unseren Gemeindebund, sehr stark theologisch geprägt. Und zu dem kam mal ein 82-jähriger Mann und hat gesagt, Bruder Olonska, Sie müssen unbedingt dafür sorgen, dass ich jetzt in unserer Gemeinde mal als Ältester eingesetzt werde. Ja, warum denn? Ja, schauen Sie mal, ich bin mittlerweile 82 Jahre alt. Es gibt keinen anderen, der älter ist als ich. Also wirklich passiert. Und daran sieht man ein Missverständnis. Was ist eigentlich ein Ältester? Was sind seine primären Aufgaben? Ich will mit euch da auch mal reinschauen, weil ich das ganz wichtig finde. Da wird viel in der Luft rumgestochert. Aber was ich jetzt sage, passt natürlich auf den Pastor wunderbar. Pastor übersetzt Hirte, aber wenn wir in die Bibel schauen, trifft das auch auf alle Ältesten zu. Auf alle Mithirten. 1. Petrus Kapitel 5, Vers 1. Die Ältesten sind dafür verantwortlich, für die pastorale Betreuung. Nicht der Pastor, sondern alle Ältesten sind verantwortlich für die pastorale Betreuung. Sie hüten die Gemeinde, sie ermutigen, sie fördern, wie ein Schäfer, der sich um seine Schafe kümmert. Sie sind mitverantwortlich für die Lehre. Apostelgeschichte 20, Vers 29. Leute, da würden reißende Wölfe in die Gemeinde kommen. Aber dafür seid ihr, wir als Älteste eingesetzt, das im Auge zu behalten. Für die Lehre verantwortlich. Sie sollen der Gemeinde gut vorstehen. 1. Timotheus 5, Vers 17. Die Ältesten sollen der Gemeinde gut vorstehen. Achso, nochmal einen Schritt zurück zur Lehre. Es ist nicht unbedingt zwangsläufig so, dass jeder Älteste predigen muss, aber er ist verantwortlich für das, was in der Gemeinde gelehrt wird. Also, die Gemeinde hüten, ermutigen, fördern für die Lehre. Sie sollen der Gemeinde gut vorstehen. 1. Timotheus 5, Vers 17. Was heißt denn eigentlich vorstehen? Wenn man da sich das Wort anschaut und mehr auf der Zunge zergehen lässt, fallen drei Dimensionen auf. Leiten, regieren, vorne stehen, vorangehen. Das ist die eine Dimension. Also Älteste sind Menschen, die der Gemeinde vorangehen, die bereit sind zu sagen, hey, wir wollen in die Richtung, dann gehen wir schon mal los und wir nehmen euch mit. In Israel, es gab mal so eine Geschichte, die man sich erzählt hat, ein Reiseführer hat den Leuten erzählt, in Israel ist es noch so, wie es zur biblischen Zeit war. Ein Hirte geht voraus und die Schafe, die folgen der Stimme des Hirten. Und dann sind sie mit dem Reisebus gefahren und kommen tatsächlich an einem Hirten vorbei. Und was macht der Hirte? Also, sie dachten, das ist ein Hirte. Sie kommen an der Herde vorbei und sehen, wie jemand die Herde treibt von hinten. Und der Reiseleiter, total verwirrt, steigt aus und fragt denjenigen, ich dachte, die Hirten gehen immer voraus. Und darauf sagt dieser Mann, ja, das stimmt schon, Hirten gehen voraus. Ich bin Metzger. Sie sollen der Gemeinde gut vorstehen, den Mut haben, voranzugehen. Die nächste Dimension ist, vorstehen heißt ein Beispiel geben. Paulus sagt an einigen Stellen, Leute, schaut auf mich und macht so, wie ich es mache. Als Ältester ein Beispiel geben. Man ist ja als Ältester nicht perfekt. Wäre man vielleicht gerne, aber ist es nicht. Und auch darin, wie gehe ich mit meinen Fehlern um, mit meinem Versagen um. Auch darin Beispiel geben. Das sind auf Beispiel geben, auf das, was man schaut. 1. Timotheus 5, Vers 3. Und sie sollen der Gemeinde gut vorstehen, heißt Schutz geben. Wenn ich mich vor jemanden stelle und breit mache, aufbaue, dann gebe ich demjenigen Schutz. Sich vor jemanden stellen, vor der Herde stellen, zwischen die Wölfe und der Herde. Das ist Aufgabe der Ältesten, die Gemeinde zu schützen. Aufgabe der Ältesten ist, für Kranke zu beten. Wenn man Jakobus 5 jetzt näher betrachtet, ich würde gerne mal eine Auslegung von Jakobus 5 machen. Da sieht man, dass es hier nicht nur um das Ölsalben von Kranken geht und dann geht es mit denen besser, sondern es geht um die gesamtseelsorgerliche Dimension. Also Ältesten sind dazu berufen, von ihrer Aufgabe her Seelsorger der Herde zu sein. Apostelgeschichte 15. Sie sind wichtige Entscheidungsträger. Da ging es um die Frage, muss jemand erst Jude werden, bevor er Christ werden kann? Oder darf er direkt Jesus annehmen und Christ werden. Ich bin froh, dass sie sich entschieden haben und sich so von Gott hat leiten lassen, dass sie gesagt haben, hey, du kannst Jesus direkt annehmen. Das sind die primären Aufgaben der Ältesten. Also, Ältester sein bedeutet nicht, zusammenzusitzen und zu überlegen, oh, es wäre mal schön, hier einen Teppich reinzulegen. Machen wir einen türkisfarbenen Teppich hier rein. Das ist nicht die Aufgabe der Ältesten. Aber die Aufgabe der Ältesten ist, die Herde im Blick zu haben. Was brauchen sie? Was braucht die Gemeinde? Im Blick zu haben, wohin entwickelt sich unsere Lehre? Werden wir einseitig? Müssen wir das im Auge behalten? Und als Beispiel vorangehen, als Beispiel ablesbar sein, Schutz geben. Manche wundern sich, sind lange Zeit ohne Gemeinde unterwegs und wundern sich, warum sie so viel geistlichen Angriffen ausgeliefert sind. Das hängt auch ein Stück weit hiermit zusammen. Älteste ist die Berufung, Schutz zu geben. Im Gebet zum Beispiel. Wenn wir uns mit der praktischen Frage beschäftigen, sehen wir Leute unter uns, die als Älteste berufen sind für unsere Gemeinde, dann sollten wir uns überlegen, wer ist berufen, diese Aufgaben zu erfüllen? Wo sehen wir diese Berufungen? Ich gehe mal weiter. Stichwort Unterordnung. Jemand hat mal gesagt, als Leiter bist du Leiter, wenn du vorangehst und dir Menschen folgen. Wenn dir niemand folgt, machst du nur einen Spaziergang. Da ist es. Allerdings kannst du jetzt niemanden zwingen, dir zu folgen. Ich kann nicht zu Rolf gehen und sagen, Rolf, du musst jetzt mir hinterher gehen. Ich kann es natürlich versuchen, ihn zu zwingen, aber das wäre keine Unterordnung, das wäre eine Unterwerfung. Das ist ganz was anderes, das wäre eine Unterdrückung. Sondern Unterordnung geschieht immer freiwillig. Unterordnung geschieht immer freiwillig. Du bist als Gemeindemitglied gefragt, bin ich bereit, mich der Ältestenschaft unterzuordnen? Bin ich bereit, mich diesem Ältesten unterzuordnen? Und kleine Nebenbemerkung, auch Älteste sollen sich unterordnen. Dem Haupt der Gemeinde, Christus. Und ganz praktisch ist es ganz gut, wenn ein Ältester sich auch andere Leiter sucht, denen er sich bewusst, freiwillig unterordnet und sagt, unter dem stelle ich mich, der darf in mein Leben reinsprechen. Schutz und Verantwortung von Ältesten. In 1. Timotheus 5, Vers 19 steht, dass gerade wenn in der Gemeinde Krisenzeiten herrschen, sollen Älteste besonders geschützt sein. Ich behaupte, das gilt nicht nur für Krisenzeiten, sondern nach Matthäus 18, Vers 17 gilt das jederzeit. Und zwar will ich euch das ein bisschen ausführen. An der Stelle steht, nur auf Zweier- oder Dreierzeugen Mund hin, nimm eine Anklage, eine Sache wahr. Wenn jemand zu dir kommt und irgendetwas über einen Ältesten erzählt, nimm diese Anklage nicht an. Das ist eine ganz wichtige Geschichte in dem Miteinander unter Christen, und Älteste sind nicht weniger als Mitchristen, Mitbrüdern und Schwestern. Und dementsprechend 1. Timotheus 5, Vers 19. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz böses Gift, wenn wir Raum geben, in unserer Mitte, in unserer Gemeinde, negativ über Älteste zu sprechen. Älteste sind nicht berufen, Fußabtreter zu sein. So, mich frustriert so viel, jetzt muss ich mich mal auskotzen bei dir. Du darfst gerne deine Schwierigkeit, die du mit uns hast, ansprechen. aber bitte in Liebe. Älteste sind nicht berufen, Müllkippe für Verleumdungen zu sein. Untereinander, ich will eigentlich gar nicht zu den Ältesten gehen und das ansprechen, aber dir kann ich das ja erzählen. Hast du gesehen, was Andreas da letztens gemacht hat? Eine Gerüchteküche ist ein ganz böses Gift. Nur auf Zweier- oder Dreierzeugenmund hin reagiere. Und dann kocht diese Küche nicht weiter, sondern bringt die Sachen im Gespräch ans Licht. Untereinander. Und wir als Älteste werden natürlich, wenn wir Sünde auch sehen, auch reagieren und keine Gerüchteküche kochen. Also, es gilt gegen Sünde, Gerüchte und Verleumdung. Der Schutz, besondere Schutz für Älteste. Glaubt nicht jedem Gerücht, das im Umlauf ist. Glaubt überhaupt kein Gerücht. Gerüchte sind nicht gut. Und besonderer Schutz für die Gemeinde. Und dann in dem Zusammenhang, besonderer Schutz für die Gemeinde, ist etwas, was ich jetzt mal am Rand erwähnen will, ein kleiner Exkurs, Thema Gemeindezucht. Warum brauchen wir sowas? Was versteckt sich dahinter? Gemeindezucht ist dafür da, die Gemeinde zu schützen. Sünde ist ansteckend, laut 1. Korinther 5, Vers 6. Und um Gemeinde zu schützen, weil Sünde ansteckend ist, werden wir als Älteste in unserer Schutzfunktion handeln. Aber auch nicht nur Schutz der Gemeinde, sondern auch Schutz des Einzelnen vor sich selber. Vielleicht braucht jemand gerade den Schutz vor sich selber, weil er so tief in Sünde verstrickt ist. Und warum brauchen wir sowas wie Gemeindezucht? Gehorsam gegenüber Jesus, der sich eine reine Braut wünscht. Jetzt denkt man bei Gemeindezucht sehr schnell an Gemeindeausschluss. Es gibt verschiedene Ebenen der Gemeindezucht. Ich will jetzt gar nicht groß drauf eingehen, ich wollte sie euch nur mal genannt haben. Da gibt es bei einem Fehltritt das Älteste hergehen und zurechthelfen, nach Galater 6, Vers 1. Da gibt es Ermahnung und Tragen durch die Ältesten, nach 2. Timotheus 2, 24 bis 25, das Zurechtweisen. Da gibt es, ihr seht, das baut aufeinander auf, da gibt es die Sünde dem Boden entziehen, 2. Thessalonicher 3, Vers 6. Da geht es um Leute, die nicht wollen, nicht arbeiten wollen. Es geht nicht, vertiefen wir jetzt nicht. Also, mir geht es darum, um zu sehen, dass es wesentlich mehr gibt als nur, wir hören bei Gemeindezucht immer gleich Ausschluss. Und Gemeindezucht ist wesentlich mehr. Ich würde eigentlich das Wort Gemeindeerziehung mehr favorisieren. Aber und das letzte Mittel ist natürlich Gemeindeausschluss, wobei es ein Mittel der Gnade ist. In 1. Korinther 5, Vers 5 wird jemand aus der Gemeinde ausgeschlossen, mit der Zielsetzung, dass er umkehrt. Und in 2. Korinther 2, Vers 6 wird von einem Erfolg berichtet. Auch das gehört als Schutzfunktion zu den Aufgaben der Ältesten. Jetzt, wie wird man Ältester? Wenn man sich die Qualifikationen anschaut, es gibt zwei Texte, einen habe ich euch mal hier hingeworfen, da steht dann drin in 1. Timotheus 3, Vers 2, also wenn jemand Ältester sein soll, den du berufst, sagt Paulus zu Timotheus, dann schau drauf, er muss seiner Frau treu sein. Da sehen wir schon ein erstes Problem. Dürfen es also nur verheiratete Männer sein? Besonnenheit und Verantwortungsbewusstsein. Na gut, das ist wichtig. Sein Verhalten darf keinen Anstoß erregen. Gastfreundlich. fähig sein zu lehren. Er darf weder alkoholsüchtig sein, noch zur Gewalttätigkeit neigen. Freundlich, keinen Streit suchen. Darf nicht am Geld hängen. Muss sich um seine Familie kümmern. Seine Kinder zum Gehorsam erziehen. Braucht also alt genug Kinder, dass man das auch sehen kann. Er darf nicht erst kurz vorher zum Glauben gekommen sein. Und außerhalb der Gemeinde soll er auch noch einen guten Ruf haben. Es geht weiter mit einem Titustext, wo dann drin steht, er soll nicht durch ungehöriges oder rebellisches Verhalten Anlass zur Klage geben. Er soll nicht selbstherrlich sein, nicht jähzornig. Er soll das Gute lieben, verantwortungsbewusst und gerecht handeln. Ehrfurcht vor Gott haben. Selbstdisziplin zeichnet ihn aus. Wow. Er muss an der vertrauenswürdigen Botschaft festhalten. Das sind ziemliche Kaliber, die hier drin stehen. Es gab mal eine Gemeinde in Amerika, davon wurde berichtet, eine Frau hat sich bei einem Gemeindeberater gemeldet und war ganz verzweifelt, weil man den Frauen verboten hat, überhaupt auch im Kinderdienst oder sonst wo zu lehren. Frauen dürfen ja nicht lehren, laut Timotheus und Titus Texte. Und diese Frau hat sich hingewandt und da hat der Gemeindeberater gesagt, gut, wenn die Bibelstellen so nehmen, dann nehmen mal diese Texte und dann schau mal, wie viel deine Ältesten noch Älteste sein dürfen. Und ich glaube, würden wir diese Texte so nehmen, ohne den Kontext zu beachten, mir geht es nicht um eine Verwässerung der Bibel, dagegen wehre ich mich vehement, aber wir müssen immer den Kontext beachten, in dem das gesagt wird. Wenn wir das so nehmen, ohne den Kontext zu beachten, sind das Maßstäbe. Da hättet ihr eine Ältestenschaft, glaube ich, hier, die gegen Null geht. Meine Kinder sind noch nicht alt genug, dass man das beurteilen könnte. Aber es sind auch andere Sachen. Ich bin auch in anderen Bereichen nicht perfekt. Das wisst ihr inzwischen zu Genüge. Wie gehen wir also mit diesen Texten um? Wir können doch nicht einfach sagen, sie stehen nicht in der Bibel. Das Interessante ist, den Kontext. Timotheus wird nach Ephesus geschickt, Titus nach Kreta. Beide Gemeinden sind sehr stark durch Irrlehren zersetzt und sehr nahe am Abgrund. Und diesen Kontext muss man beachten. Es ist eine Gemeinde, es sind Gemeinden, die kurz vor der Selbstzerstörung stehen. Und hier werden sehr harte Bandagen gefahren, dass man sagt, man möchte nicht einfach irgendjemanden so unter normalen Umständen, wo man sagen kann, okay, der hat Schwächen, der hat Fehler und unter der Vergebung Jesu steht das Ganze und er kann seine Berufung als Ältester leben. Aber hier in diesen Extremsituationen, in diesen beiden Gemeinden, brauchen wir auch sehr hohe Anforderungen. Wen das näher interessiert, auch hierzu reicht mir die Zeit nicht mehr. Ich empfehle euch dieses Buch Gemeinschaft von Gilbert Bilezikian. Das ist der theologische Lehrer von Bill Hybels gewesen. Das ist sehr, sehr spannend, dieses Thema. Also es geht nicht darum, diese Sachen schlecht zu reden. Das sind sehr gute Maßstäbe, aber es sind keine totalitären Gesetze. Wenn man sich anschaut, natürlich ist es gut, wenn jemand als Ehemann seiner Familie gut vorsteht. Weil wenn er in dem Bereich Erfolge hat, dann hat er schon gelernt, sich auch um die Gemeinde gut zu kümmern. Und hat da eine ganz andere Basis. Aber es ist nicht das absolute Gesetz. Es wird nämlich an keinen Stellen sonst in der Bibel erwähnt, dass so harte Anforderungen gestellt werden. Das Interessante ist, dass diese Anforderungen ja nicht nur an Älteste gestellt werden, sondern auch an Diakone. Und den Punkt komme ich gleich zurück. Diakone und Älteste haben in den Briefen fast die gleichen Anforderungen. Und wenn wir in die Apostelgeschichte schauen, in der gesunden Gemeinde in Jerusalem damals, wie waren da die Anforderungen? Da wird uns gesagt, sie sollten einen guten Ruf haben und voll Heiligen Geistes sein. Das sind die zwei Anforderungen, die an die Diakone gestellt werden. Und ich glaube, wir sollten von dieser Ebene ausgehen. Apostelgeschichte 20, 28. Wen hat der Heilige Geist gesetzt? Und dann zu schauen, hat derjenige einen guten Ruf? Sehen wir das Wirken des Heiligen Geistes bei ihm? Und die anderen Sachen können wir als Richtschnur, als Maßstab nehmen. Aber nicht als Gesetzestexte. Wenn man das Ganze sich dann so anschaut, sehen die Qualifikationen aus. Wie wird man ältester Qualifikation? Der Älteste soll Heiligung praktizieren. Er kommt aus der Gnade heraus und darf aus Vergebung leben. Das Herz, die Richtung ist das Maßgebliche. Der Älteste sollte in seinem Charakter sichtbar werden, dass die Früchte des Heiligen Geistes wachsen. Und sie dürfen wachsen. Sie müssen noch nicht vollendet sein. Beim Ältesten soll man sehen, dass er eine gelebte Beziehung zu Gott hat. Man kann es ihm abspüren. Ausgerüstet und im Einsatz befindliche Charismen. Ausgerüstet mit der Kraft des Heiligen Geistes, das zu sehen ist. Mensch, der erzählt Menschen, der redet mit Menschen in der Kraft des Heiligen Geistes. Der sagt manchmal Dinge, die mich schier vom Hocker hauen. Und berufen vom Heiligen Geist. Wenn ihr mich fragt, wie finde ich diese Qualifikation raus? Ich denke nach, ob der oder jener in unserer Gemeinde Älteste sein können. Dann schau dir diese Punkte an und überlege, versucht er, ein Leben in Heiligung zu führen? Er, sie. Sieht man in seinem Leben, dass Früchte wachsen können? Kann man abspüren, dass er mit seinem Gott lebt? Sieht man, dass er mit dem Heiligen Geist ausgerüstet ist? Ich glaube, das sind ganz wichtige Qualifikationsmerkmale. Und dann natürlich draufschauen, welche Motivation und Haltung hat er, wenn er Älteste werden soll. Zentralstellen sind Apostelgeschichte 20, 28 und 2. Korinther 11, 2. Ein Ältester bringt in dienender und liebender Haltung die Braut zum Bräutigam. Die Braut ist die Gemeinde Jesu, der Bräutigam ist Jesus Christus selbst. Ein Ältester, seine Haltung ist, dass er die Braut in dienender und liebender Haltung zum Bräutigam bringt. Wie wird man Ältester? Ältestenwahl? Demokratie oder Theokratie? Sollten wir hier mal eine Abstimmung machen? Sind wir schon wieder bei der Demokratie? Okay, lassen wir es. Es gibt ja die zwei großen Ideen. Entweder man wählt Älteste, demokratisches System. Das demokratische System ist das beste System, was wir hier auf der Welt haben, so im politischen Bereich. Ich weiß, darüber kann man sich auch streiten, aber wenn man schon einem Volk die Macht zur demokratischen Abstimmung gibt, warum nicht geistgefüllten gläubigen Christen? Die andere Seite wäre Theokratie. Ein System, das von Gottes Bestimmungen her geprägt ist. Welches ist das Richtige? Fühlt sich beides nicht so richtig an. Ich habe einen dritten Vorschlag. Christokratie. Jesus Christus erwählt aus Gnade. Jesus Christus beruft aus Gnade. Und wo wir diese Gnade über einem Leben sehen, da können wir zusammenkommen und sagen, Mensch, ich sehe auf den sein Leben diese Gnade und ich wäre sofort dafür, wenn der unser Ältester wird. Und jemand sagt, ja, das sehe ich auch. Das ist was anderes als das Mehrheitsprinzip. Wer die meisten Stimmen erhält, der wird's. Sondern die Frage, auf wessen Leben sehen wir das? Ich gehe darauf gleich nochmal in der Praxis ein. Kleine Anmerkung noch. Manche sagen, man kann sich ja dieses ganze, ich bin dafür, du auch, sparen, wenn die Berufungen einfach direkt ausgesprochen werden. In der Bibel sehen wir die Wahl bei Saul. Samuel kommt zu Saul und beruft ihn zum König. Wenig später kommen sie zur Vollversammlung und da sollte mit Los gewählt werden. Jeder konnte da König werden. Samuel ist nicht aufgetreten und hat gesagt, stopp, ich habe schon auf Gottes Weisung hin Saul berufen, sondern er hat das Losverfahren, die Wahl zugelassen. Die Wahrheit braucht sich nicht der Wahl zu scheuen. Die Wahrheit braucht den Test nicht zu scheuen. Ganz, ganz kurzer Punkt. Ältestenamt auf Lebenszeit, ganz kurz, ich sage mal sowohl als auch, kann sein, muss aber nicht. Pastorenamt, Ältestenamt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass Gott uns hierher gerufen hat, dass Gott mich hierher gerufen hat und als Ältester, Mitältester auch bestimmt hat, gesetzt hat. Aber ich kann nicht sagen, ob das eine Berufung auf Lebenszeit ist. Ich habe jetzt nicht vor, das nächste halbe Jahr zu gehen. Also so nicht. Wir haben uns schon darauf eingerichtet, hier lange zu bleiben. Aber ob es auf Lebenszeit ist, das weiß ich nicht. Wie wird man Ältester? Also Ältestenamt auf Lebenszeit kann sein, muss aber nicht. Ja, jetzt habe ich, bevor ich euch die letzte Folie einblende, jetzt habe ich sehr, sehr viele Themen angeschnitten, vielleicht manches angerissen, wo ihr sagt, das sehe ich aber anders. Wir können nachher noch gerne reden, sprechen, in Liebe. Ich möchte jetzt noch mit euch einen Blick drauf werfen. Wie entsteht ein Ältestenteam? Ich habe ja gesagt, Älteste treten immer im Plural auf. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir bisher 4 Leute waren und hoffentlich bald ein paar mehr sind. Wie entsteht ein Ältestenteam? Das Erste, was ich festhalten möchte, ist durch die Setzung des Heiligen Geistes. Letztendlich, egal welches Verfahren wir wählen, egal welches Verfahren wir als Gemeinde gehen, ein Ältester wird nicht qua Form, sondern ein Ältester wird gesetzt vom Heiligen Geist. Das Zweite ist, wie wird man zu einem Teil des Ältestenteams? Durch Sichtbarwerden von Berufung. Ich glaube nicht an unsichtbaren Berufungen. Ich bin als Ältester berufen, aber irgendwie sieht man es bei mir nicht. Ich glaube nicht an unsichtbaren Berufungen. Berufungen werden sichtbar. Bei manchen strahlt es aus allen Knopflöchern raus und man muss gar nicht lange nachdenken. Bei anderen muss man genauer hinschauen, aber es wird sichtbar. Und es lohnt sich, bei manchen genauer hinzuschauen und da zu gucken. Deswegen habe ich euch auch aufgezählt, was so die Aufgaben, auch Qualifikationen so für Älteste sind. Ich glaube, es wird sichtbar. Und darum lasst uns umschauen unter uns. Wo sehen wir das? Wie wird man Teil eines Ältestenteams? Durch Bestätigung der Berufung, die wir gesehen haben. Dass wir das bestätigen und sagen, yo, das sehen wir, dass der berufen ist in die Ältestenschaft, in das Ältestenteam unserer Gemeinde hinein. Also vergebt mir, dass ich immer von der spreche, das liegt mir einfach näher, der oder die, also seit Pfingsten. Okay, was heißt das praktisch? Das wird im die praktische Seite gehen wir im Gemeindeforum nochmal ausführlich durch. Nur mal eine grobe Richtung. Der Ältestenkreis nominiert Kandidaten, eventuell mit den Nominierungsvorschlägen aus der Gemeinde. Und wir haben gesagt, den Weg wollen wir gehen. Also, nominieren, Vorschläge aus der Gemeinde, von den Ältestenkreis, es werden Menschen nominiert. Dann, das zweite ist, Kandidaten werden der Gemeinde vorgestellt. Wir sehen die Hand Gottes auf ihn, auf sie, auf ihr. Das dritte, betet und prüft, ob ihr das bestätigen könnt. Und das vierte, Bestätigung bei der Jahresgemeindestunde. So, jetzt habt ihr einen Crashkurs von dem, was Theologen in einer Woche machen, in knapp einer Stunde. Okay. Es war sehr viel heute, aber ich glaube, es ist wichtig, mal eine Richtung zu haben, was versteht die Bibel unter Ältestenschaft. Ladet euch die Predigt nochmal runter, hört sie euch nochmal an, schaut euch die Bibelstellen an, arbeitet darüber. Ein Anliegen, das wir haben, ist, dass wir eine mündige Gemeinde sind. Und dazu gehört, dass ihr als Gemeindemitglieder auch Bescheid wisst über solche Sachen. Okay, ich bete mal. Oh Jesus. Jesus. Diese Gemeinde ist deine Gemeinde. Du hast diese Gemeinde berufen, ein Ort zu sein, wo wir dir begegnen können, wo du lebendig bist, wo du Menschen auf ganz besondere Art und Weise nahe kommst. Jesus, und ich bete darum, dass wir wirklich hier in unserer Gemeinde die Ältesten sehen, die du ausgewählt hast, die dein Heiliger Geist gesetzt hat. Herr, wir strecken uns danach aus, dass du uns die Weisheit gibst und die offenen Augen, Berufungen wirklich sehen zu können. Jesus, und ich bete darum, dass du dieses Ältestenteam in Einheit zusammenstellst. Herr, wir sind auf der Grundlage deiner Gnade unterwegs, immer mehr von deiner Herrlichkeit zu sehen. Danke, Jesus. Amen.